Ich darf euch auch herzlich begrüßen und ich freue mich, dass ihr da seid und dass ihr mit mir gemeinsam in das Wort Gottes eintauchen wollt und werdet. Das kann ich euch jetzt schon voraussagen. Und ich will auch gern gleich einmal unseren Herrn darum bitten, dass er da dieses Wunder tut an unseren Herzen. Himmlischer Vater, danke, dass du dich darum kümmerst, um uns, dass du jetzt da bist, wie du es verheißen hast, dass du uns gebrauchen willst, jetzt, die wir da mitwirken, mich hier, der ich predige, dass wir alle, die wir da dabei sind, von dir verändert werden, mit dir Begegnung erleben. Das bitte ich dich in Jesu Namen und ich danke dir dafür. Amen. Ja. Was der Alex gesagt hat, ich knüpfe nur so viel an. Selbstdisziplin haben wir am Beispiel von Alex Hirscher von Marcel Hirscher gesehen. Aber diese Eigenschaft hat jeder, auch wenn er keine solchen großen Erfolge feiert. Nur wenn jemand Selbstdisziplin übt und damit zu einer gewissen Art von Zufriedenheit kommt, dann ist das für ihn auch ein großer Erfolg oder für sie. Und dass wir das überhaupt können, das ist genau der Grund darin, dass Gott uns so gemacht hat. Diese Möglichkeit, diese Eigenschaft gegeben hat, dass wir solche Gewohnheiten, wie zum Beispiel schon gehört, die von den letzten beiden Malen, aus der Arbeit, aus dem Garten bestellen, Zufriedenheit zu bekommen oder aus dem Betrachten von Schönheit Zufriedenheit zu bekommen. Und heute haben wir das Thema, bei dem ich ein bisschen ambivalent, nicht nur ich nehme an, auch ihr, dem gegenübersteht, weil der Begriff Selbstdisziplin, den habe ich in der Bibel nicht gefunden, beim besten Willen nicht. Ja? Also gehen wir davon aus, dass es mehr ist, was Gott mit uns vorhat, als nur Selbstdisziplin, obwohl er uns diese Möglichkeit gegeben hat. In dem Büchlein ist ein ganz kleiner Hinweis, der gilt für alle, speziell für die, die Gott vielleicht noch gar nicht so kennen. Wenn ihr das erlebt, Zufriedenheit, weil ihr Selbstdisziplin geübt habt, dankt Gott dafür und seinem Schöpfer. Ihr werdet ganz neue Welten erleben und wir jetzt auch, wenn wir da reinschauen. Das ist unsere Textstelle von heute, eine Fortsetzung vom der letzten Predigt, dort war Bernhard mit dem Vers 15 und hier haben wir schon den ersten Hinweis. Ich lese es einmal vor. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Also das Und ist ein Hinweis auf den Zusammenhang, in dem wir sind. Weiter weg. Ja, wie man sieht, mit der Maske ist die Toneinstellung gleich dahin, wenn man die runternimmt. Der Zusammenhang, in dem wir sind, ist die Schöpfungsgeschichte, die uns überliefert ist, wie Gott gehandelt hat. Im ersten Kapitel haben wir gelesen, wie Gott sozusagen bis er die 7 Tage fertig hatte, in einer überblicksmäßigen Betrachtung. Und wir sind jetzt im 2. Kapitel, wo eben im Detail darauf geschaut wird, wie das mit dem Menschen war. Das Machen, das Bilden des Menschen aus dem Staub der Erde. Darum. Und es ist ganz viele und gibt es hier, weil es ein fortlaufendes Handeln Gottes ist. Und hier haben wir das erste Mal ein ausdrückliches Gebot. Das erste Gebot. Und ich habe es rot umrandet. Warum? Weil das unser Gefühl ist, wenn wir Gebot hören. Und Gebote sind für uns deswegen so etwas, was uns irgendwie gefühlsmäßig zumindest einschränkt, weil wir eine unbegrenzte Entscheidungsbefugnis haben von Gott. Das ist das, was wir haben unter anderem, neben den vielen anderen Dingen, von denen wir hören. Und warum braucht man dann ein Gebot? So, jetzt muss ich da wieder, das muss man alles erst üben. Kurz vorher steht, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das heißt, das ist jetzt am Ende des sechsten Tages, und Gott hat sehr Gutes gemacht. Das ist ein entscheidender Hinweis darauf, wie Gott ist. Nämlich der, der nur Gutes oder Gutes macht, der ist einfach gut. Der kann das. Wenn wir jetzt ans Gebot denken, wenn uns jemand, der selber gut ist, ein Gebot gibt, dann ist die Frage, ob das nicht gut für uns ist. Nämlich, weil er es gut meint mit uns, der Gute. Und unterstreichen kann man das auch mit einer anderen Stelle, wo Jesus gelehrt hat und ein reicher Jüngling läuft hin zu ihm, fällt auf die Knie und sagt, guter Lehrer, wie kann ich ins Reich Gottes kommen? Was war die Antwort Jesu? Er hat es ihm schon erklärt, aber zuerst hat er gesagt, was nennst du mich gut? Nur einer ist gut, nur Gott allein. Das müssen wir uns deswegen vor Augen halten, weil alles, was wir jetzt anschauen, von diesem Blickwinkel aus betrachtet werden muss, weil wir alle hier haben diese unbegrenzte Entscheidungsfähigkeit. Und wir müssen uns bewusst sein, dass wir Gebote von Gott immer als von ihm gut oder am besten gemeint für uns gut bekommen. Ich werde das noch ein paar Mal so machen, dass ich da unbewusst drüber streiche. Und hier mache ich daher das hier grün, weil das gut ist für uns. Das Gebot, nämlich auch für den Menschen damals. Und wenn wir uns das anschauen, zum einen ist es deswegen gut, weil er ihm erlaubt, bis auf eine Kleinigkeit alles zu essen und sicher auch alles zu benutzen, was in diesem wunderbaren Garten war. Aber er sagt ihm auch, und auch das muss in irgendeiner Form gut sein, dass er eben nicht essen soll von diesem Baum. Weil das eine Folge hat, eine ganz, ganz gravierende Folge. Und wie das ausgegangen ist, nämlich dass er stirbt, wenn er das macht, das kennen wir. Wir haben heute nicht die Zeit, das im Detail anzuschauen, aber es ist die Folge oder eine der Folgen daraus war, kaum hatten sie gegessen, also Adam und Eva haben ja dann von dieser Frucht, von diesem Baum, es waren genug andere da, genommen, gegessen, weil die Schlange sie dazu gebracht hat, in ihrer Entscheidungsfähigkeit, in ihrem Denken, in ihren Gefühlen, in all dem, was sie sind, zu glauben, sie können jetzt wie Gott sein, zu erkennen Gutes und Böses. Das, was hier drin steht, das ist dieser Baum, an dem sich entscheidet, wie der Mensch sich Gott gegenüberstellt. Und ja, die Folge war, sie haben sofort erkannt, dass sie nackt sind, sie haben sich geschämt, sie haben Angst bekommen vor Gott, dem Guten, dem Alleinguten. Und ganz viele Folgen gab es noch. Und Gott hat dann auch sie liebevoll angeredet, ist trotzdem auf sie zugekommen, hat sie zur Rede gestellt und sie haben die Schuld immer nur weitergeschoben. Sie waren getrennt von dem Guten, von Gott. Es war durch diese Entscheidung, ist das passiert, dass sie gestorben sind, nämlich geistlich, wie wir sagen würden, in der Beziehung zu Gott losgetrennt, damit geistlich tot. Und es war reine Liebe und Gnade von Gott, dass sie nicht auch körperlich gestorben sind. Er hat sie weiterleben lassen, wenn auch mit Folgen, die auch wir heute alle noch erleben. Und eine der wesentlichen Folgen für unsere Betrachtung hier, die wir alle haben, ist die, dass wir eine gefallene Natur mit uns herumtragen. Also, das klingt jetzt ein bisschen theoretisch, aber wenn wir uns anschauen, was ist denn passiert? Adam und Eva haben Gott gehabt in der Beziehung, in ungetrübter Beziehung. Sie haben darin diese Erfüllung gehabt, die wir, ja, wir wissen, wie wir zu einer solchen kommen werden in der Vollendung, aber auch schon jetzt erleben können. Aber damals ist er von dieser Beziehung von Gott auf sich selbst zurückgefallen und nur mehr sein Selbst war dann seine Orientierung. Er hat nichts anderes mehr gehabt. Er war losgetrennt von Gott. Und wenn ich den Guten nicht mehr habe, an dem ich angedockt bin, weil ich ihm misstraue, dann habe ich nichts Gutes, an dem ich mich orientieren kann, sondern nur mich selbst. Und dieses Selbst ist, wie wir aus der Schrift wissen, aus dem, was Gott uns ja noch viel, viel mehr überliefert hat, hat nichts an sich, was Gott gefallen kann. Nichts. Und diese Natur haben wir, auch wir, die wir eine neue Schöpfung von Gott bekommen haben und dazu noch eine Unterstützung, nämlich den Geist Gottes, alle, die an ihn glauben, dazu komme ich noch später, haben diese Natur trotzdem an uns und die ist äußerst hinderlich und äußerst lästig oder auch gefährlich, je nachdem. Aber wie sieht Gott uns? Das schauen wir uns jetzt weiter an. Weil wir gehen natürlich jetzt von dieser Schöpfungsgeschichte weg und schauen einmal, wie ist denn das so bei uns? Wie sieht Gott uns? Und wenn er hier sagt und ausrichten lässt über den Propheten Jeremia, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Wir brauchen solche Zusagen. Natürlich sind die nur relevant, wenn wir auf Gott hören. Aber was sagt er uns? Wie er über uns denkt. Die ihm misstrauen, die liebt er trotzdem so sehr, dass er uns eine Zukunft verspricht und eine Hoffnung. Und das hat er in seinem Sohn getan, den er dann später im Zeitablauf in diese Welt gesandt hat, der gekommen ist, Mensch wurde, von dem ich schon kurz erwähnt habe. Und durch ihn, auch das werden wir noch sehen, haben wir Zukunft und eine Hoffnung, obwohl wir wie aus den Folgen von Adams Ungehorsam völlig losgelöst von Gott sind ursprünglich, jeder von uns. Und damit aber auch von uns aus ohne Hoffnung und ohne Chance zu ihm zurückzukehren, zum Guten. Das zeigt jetzt nur auch das kommt eben später in den Briefen vor, aus Gottes Wort. Und ihr werdet auf meinen Folien nur Gottes Wort finden. Wir schauen sozusagen gemeinsam ins Wort. Diese menschliche Natur, die ich da schon erwähnt habe, die ich jetzt immer wieder gefallene Natur nenne, das ist einfach ein Synonym, ja. Ein gleichbedeutendes Wort in diesem Zusammenhang. Und die begehrt immer auf gegen Gott. Und der Geist Gottes, den ich früher schon erwähnt habe, den der bekommt, der sich Jesus anvertraut, der ist eben der, der gegen den die Natur aufbegehrt. Und das muss uns klar sein. Immer wieder klar sein, bewusst sein, weil uns oft Dinge in den Sinn kommen, daherkommen, die uns irritieren oder die uns wegführen wollen von Gott und dass wir irgendwie mehr wissen, woher es kommt. Aber vor allem erzähle ich euch das deswegen, weil die Frage ist ja nicht, ob ich jetzt weiß, woher es kommt. Die Frage ist, wo schaue ich hin, wo gehe ich dann hin, was mache ich dann? Das ist ja das, was im Endeffekt das Entscheidende ist. Aber das wollte ich euch damit nur noch einmal in Erinnerung rufen, wissen tut sie es ja eh. Das ist wichtig zu erfahren, zu wissen, zu begreifen. Und weil diese gefallene Natur der ganz normale Zustand von einem Menschen geworden ist, seit dem Ungehorsam von Adam, habe ich euch nur diesen Vers 17 aus dem 2. Korinther dahergegeben. Habe ich da 2. Korinther stehen, das ist natürlich falsch, das ist Matthäus 4, muss das heißen. Das ist das Gute, das können wir gleich ausbessern. Ähm, Jesus hat sein öffentliches Wirken begonnen, ist getauft worden, ist dann in die Wüste, ist versucht worden und ja, ist dann aufgetreten und hat zu verkündigen begonnen. Und das Erste, was er gesagt hat, war: Tut Buße. Das ist die überhaupt, übrigens von der Bedeutung her heißt es so viel wie kehrt um. Ja. Wortgleich hat das zuvor Johannes der Täufer gepredigt, der Jesus angekündigt hat. Also es muss eine ganz entscheidende Bedeutung haben für uns, dass wir das als ganzes erstes hören von unserem Herrn Jesus. Und wenn wir an die gefallene Natur denken, die ich da vorhin schon erwähnt habe und die wir alle mit uns herumtragen, die immer wieder auf uns einwirken will, dann gibt es immer wieder Dinge, die uns dazu bringen, dass wir auch so handeln, wie Adam gehandelt hat. Misstrauen gegenüber Gott. Ich will doch das andere lieber, ja, das mir jetzt zwar vor Augen gegaukelt wird. Und ich eine Sünde begehe, das heißt eine Zielverfehlung, eine andere Definition von Sünde, weil Sünde ist so ein Fachbegriff, den man heute gar nicht so gern hört. Aber eine Zielverfehlung im Blick auf das Ziel, nämlich Gott, den Schöpfer. Und ja, da brauchen wir eine Entscheidung, also unsere unbegrenzte Entscheidungsfähigkeit, ist dann, sind wir darin gerufen, zu erkennen, okay, das war jetzt nicht dem Guten entsprechend, das war mit anderen Worten böse, eine Sünde. Ich muss das dem Guten, ich muss das Gott bekennen, ich muss es ihm sagen, dass er sieht, ich will das eigentlich gar nicht, ich habe es aber trotzdem gemacht. Und deswegen muss ich das machen, auch wenn ich ein Christ bin. Wenn ich das nicht tue, störe ich die Beziehung, weil Gott kann nicht mit Sünde. Es geht nicht. Er ist heilig. Er ist gut, nur gut. Und er ist heilig. Das sage ich jetzt wiederum auch, um dann weiter hineinzukommen in das, wo wir eigentlich dann uns wiederfinden sollen, in der Steigerungsform, nämlich von Selbstdisziplin. Ja, das hier ist natürlich, dieser ihn hier ist natürlich Jesus Christus, von dem wir heute schon gesprochen haben und der zum Glück auch unter uns ist, weil das hat er uns versprochen, wenn wir ihn auch nicht sehen. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Das ist eine von vielen Stellen im Wort, die uns genau das zeigt und sagen soll, dass wir Schuld haben, die wir nicht abtragen können durch unser Getrenntsein von Gott. Und dass wir, weil wir es nicht können, entweder auf ewig von Gott getrennt bleiben und damit ja, auf das Böse zurückgeworfen, auf uns selbst zurückgeworfen in Ewigkeit, eine Vorstellung, die ich mir lieber nicht mache und ich denke, ihr auch nicht. Und das hat Gott, der Sohn Gottes, für uns gemacht. Er ist Mensch geworden, hat das alles ertragen, was wir Menschen ihm angetan haben, hat sich Jünger gesammelt, hat sein Wort verkündigt und hat die dann ausgesandt und auch wir sind damit, weil die weitergesagt haben, auch wir sind heute solche, die es verkündigen oder zumindest dazu aufgerufen sind, es weiterzusagen. Aber sein Blut, ja, das er vergossen hat, ist die ausreichende Bezahlung gewesen für das, was zwischen Gott und uns war, nämlich die Trennung durch unsere Schuld, durch unsere Sünde, durch das Misstrauen gegenüber Gott und selber Gott sein wollen. Und das Entscheidende an der Sache ist, und das ist natürlich auch eine Sache, die der Gute sich ausgedacht hat, ich nehme es trotzdem in Gelb, durch den Glauben geschieht das. Also, dass wir dieses Bezahlen für unsere Schuld, für uns auch gültig annehmen, und das ist notwendig, das notwendig, dass wir umkehren, das haben wir schon gesehen, dass wir Buße tun und dass wir dem Herrn, dass wir Jesus Christus als unserem Herrn, wir brauchen ja einen, der uns sagt, was gut ist, wir können es aus uns nicht, wir haben es aus uns nicht, und als unseren Erlöser, der uns losgelöst hat von diesem Zustand der Trennung von Gott, annehmen. Ganz klar, das ist das, was wir brauchen, worauf wir unverzichtbar unser Vertrauen setzen müssen. Das ist Jesus. Wenn wir das nicht tun, ja, dann kommt sie uns nicht zugute. Das ist leider so. Und was das heißt, zu glauben, dazu kommen wir dann im nächsten Schritt unserer Betrachtungen. Du musst wieder weg. Ihr wisst, was ich meine. Das hier heißt Glauben. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Und da haben wir jetzt einige Punkte, wo wir uns ein bisschen wiederfinden. Durch den Glauben an Jesus Christus, der für uns eingetreten ist, unseren, ja, den verdienten Tod, den wir verdient haben, auf sich genommen hat. Wenn wir das tun, gehören wir Gott. Adam, das Geschöpf Gottes, der Mensch, Adam ist das hebräische Wort für Mensch, war von Gott gemacht und wie die ganze Schöpfung, natürlich gehört das alles Gott, er hat es ja gemacht. Durch die Loslösung und das Glauben selbst, wie Gott zu sein, haben wir natürlich diese Meinung übernommen, dass uns das alles gehört. Nein, uns ist es nur anvertraut, es zu, die Erde zu beherrschen, zu über Tiere und so weiter zu bebauen, zu bewahren, das ist unsere Aufgabe. Aber unter der Anleitung des Guten. Und das funktioniert nur, wenn wir Gott gehören. Wir sind ja seine Geschöpfe. Und das heißt, dass wir ihm dienen. Und dann können wir tun, was gut und richtig ist. Nur wenn wir dem Guten dienen, tun wir, was gut und richtig ist. Ja? Gut. So wie Gott ist. Unser Schöpfer. Und wenn er uns nicht sagt, was gut ist, dann wissen wir es nicht. Wenn wir nicht auf ihn hinschauen, dann wissen wir es nicht. Und deswegen brauchen wir so dringend den Blick auf unseren Herrn und damit den Blick auf den Guten, auf den Schöpfer. Ja, und damit wir das nicht uns nur einbilden und uns jeden Tag darin denken, wie soll ich das schaffen? Und ich schaffe das nicht. Ich bin so im Stress. Also ein Zustand, den jeder von euch in seiner persönlichen Art und Weise kennt. Es gibt ganz viele Hilfen, die Gott uns gibt. Der schon erwähnte Geist Gottes, Pfingsten steht bald vor der Tür, also diese Erinnerung daran, was damals geschah, nachdem Jesus auferstanden ist, in den Himmel zurückgekehrt ist, zu seinem Vater, auf dem höchsten Thron sitzt und von dort aus regiert. Dann hat er das wahrgemacht, was er vorher versprochen hat, nämlich den Jüngern den Geist Gottes zu schicken, den Beistand, den sie brauchen, der sie erinnert, der sie anleitet, der sie ermuntert, ermahnt. Das ist der, den jeder bekommt, neben einer neuen Schöpfung, den Geist Gottes, weil er das braucht in der Welt, um in diesem gottfeindlichen Umfeld zurechtzukommen, zu handeln, zu tun, was gut und richtig ist. Aber wir haben dazu auch genau das bekommen, was wir da lesen. Das ist nichts anderes als Wort, Gottes Wort. Seine Schrift, sein Reden zu uns. Wenn wir darin uns immer wieder Orientierung holen, weil wir darin lesen, weil wir darin eintauchen und es uns und aufnehmen sozusagen als Leitlinien, als Hilfestellung, um Gutes und Richtiges zu tun, dann sind wir am richtigen Weg. Dann nutzen wir die Hilfestellung, die Gott uns da drinnen gibt, nämlich sein Reden, sprich Beziehung mit ihm. Und hier haben wir dann Selbstdisziplin, wo wir dann immer ein bisschen so zusammenzucken, oder? Jesus hat zu den Jüngern gesagt, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und ich sehe das jetzt so, dass dieses Selbst zu disziplinieren ist. Wir reden von Selbstdisziplin. Ich muss es verleugnen, heißt es hier. Ich muss dieser gefallenen Natur, die ich leider erst mit meinem Tod in dieser Welt loswerde, ich muss immer wieder zurückdrängen, auf ihren Platz verweisen. Sie hat nichts zu reden. Sie hat nicht auf meine Entscheidungen, in meinem unbegrenzten Entscheidungsraum, hat sie nichts zu suchen. Die hat mir keine Alternativen vorzulegen. Und das ist durchaus Arbeit. Das ist oft mühsam. Aber das ist das, was notwendig ist, um Jesus nachzufolgen. Und Nachfolger von Jesus tun das. Sie sind Jünger von ihm, sie gehen ihm nach, sie schauen, was tut er, sie machen das nach. Ganz gleich, wie es Jesus gemacht hat. Er war ganz Mensch, Gottes Sohn, wurde Mensch, ganz Mensch und hat immer nur getan, was er gesehen hat, was Gott, sein Vater, getan hat. Er hat nichts anderes getan, als das, was er ihm gezeigt hat. Er war in perfekter Beziehung mit seinem Vater. Adam war es vor dem Sündenfall auch. Adam war natürlich nicht Gott, in diesem Sinne. Aber die Beziehung als Mensch hatte Adam vor dem Sündenfall in gleicher Weise mit Gott. Und eine solche Beziehung ist das Vorbild für uns. Und glücklicherweise haben wir Jesus als Vorbild, weil von Adam ist ganz wenig berichtet, außer dass er das Gebot gleich einmal gebrochen hat. Und wir wissen, Jesus können wir nur dann nachfolgen, ähnlich werden und wissen, was er uns zeigt und sagt, wenn wir es auch tun, wenn wir das Alte verleugnen, das uns immer nervt, auch wenn wir eine neue Schöpfung haben und den Geist Gottes. Und das Kreuz aufnehmen, die Mühe, die wir um Jesu willen brauchen, damit unser Herz, das leider sehr deformiert ist und alles, was uns halt so ausmacht, abgesehen von dieser neuen Schöpfung, damit wir lernen, so auch zu leben, wie wir von Gott durch den Glauben an Jesus schon in einen Status als Kinder Gottes hineingestellt worden sind. Weil das ist auch eine Folge des Glaubens an Jesus, dass wir Kinder Gottes dadurch werden. Und nur verhalten wir uns so, verhalten wir uns ausschließlich so, wie der Gute sich verhält. Also was brauchen wir? Buße, die Schrift und so weiter. Und vor allem auch einander darin. Und weil das uns sehr viel Mühe macht, komme ich wieder zu einer Stelle, wo man sich denkt, ja, ich kenne das eh. Oder ich nehme an, ihr kennt das. Ich lese es trotzdem. Kommt her zu mir, alle. Ich sage übrigens auch wieder Jesus. Ja? Ich habe das leider nicht überall dazu geschrieben. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also, erstens ist es Jesus, der uns das sagt, damit wir es ihm glauben. Damit wir, wie wir gesehen haben, es auch tun. Und das alles bringt uns eine Erleichterung, die wir uns wahrscheinlich, also ohne dass wir es tun, sowieso nicht vorstellen können, sondern wir müssen da hinein, wir müssen ihm vertrauen und mit ihm in dieses Joch hinein, von dem er redet. Dieses Bild ist ja von damals entlehnt, wo beim Pflügen am Acker der Führer, der starke, erfahrene Ochse vorausgegangen ist und der andere neben ihm mit. Und wir sind ja neben ihm mit, ja? Vorne ist Jesus. Und das Joch ist deswegen, wie heißt es hier? Das Joch ist sanft, nein, er ist sanft. Mein Joch ist sanft, ja, und meine Last ist leicht. Das klingt komisch, oder? Weil das Joch kommt uns nicht immer sanft vor und die Last schon gar nicht leicht. Aber er weiß, was er uns zumuten muss. Er muss es uns zumuten. Er ist der Gute, er weiß es. Wie viel Last wir brauchen, damit bei uns Veränderung geschieht im Herzen. Wie viele Gebote wir vom Guten brauchen und wie sehr wir dieses Üben brauchen. Ja, und das ist wiederum eine der nächsten oder weiteren Möglichkeiten und es ist die einzige Möglichkeit, um Beziehung mit Gott wirklich aktiv, täglich, im Alltag zu leben. Auch das, Gott sagt uns genau das. Seid um nichts besorgt, klingt auf den ersten Blick für uns, was soll das heißen, wie soll ich sonst leben? Nein, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das, was ihr tut untereinander, als Eheleute, als Eltern, mit Kindern und so weiter, ist nichts anderes, als dass ihr euch austauscht, was euch bewegt, darüber redet ihr. Das ist Beziehung. Das kennen wir. Das ist bei uns hier sozusagen untereinander. Aber mit Gott soll es genauso sein. Und es muss so sein, weil ich nur dann Beziehung mit ihm lebe. Wenn ich nicht zu ihm gehe, mit ihm zu reden, heißt nun einmal Gebet. Er ist unendlich höher, größer, stärker als wir. Wir sind nur ein Ebenbild von ihm. Wir sind nur solche, die seine Eigenschaften, einen Teil davon mitbekommen haben, auch getrennt von ihm, das haben wir gehört. Aber die Fülle von dem, was er uns schenken will, sprich, was wir ausstrahlen sollen von ihm, untereinander, in dieser Welt, das nennt sich die Herrlichkeit Gottes an anderer Stelle. Das ist das, was wir ausstrahlen können, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Und das tun wir nur, wenn wir uns ihm zuwenden und die ganzen Dinge, die uns ständig belasten und bedrücken. Und ich glaube, das wird jedem so gehen, nicht immer, aber ich hoffe nicht immer, aber immer wieder, wenn wir sie wirklich ihm bringen, mit seiner Anwesenheit rechnen, die Schrift hernehmen, aufschlagen, damit rechnen, dass er da ist. In dem, wo ich zu ihm jetzt reden will, in dem, wo ich auf ihn hören will, in seinem Wort, und dann ihm, ja, in diesen Formen, wie wir uns eben ausdrücken müssen, wie es uns geht, gerade auch im Flehen, aber auch in Danksagung über Dinge, die wir einfach, ja, wo unser Herz zerspringt vor Freude, alles das ihm sagen, dann haben wir lebendige Beziehung mit ihm. Und die Folge daraus ist eine Steigerungsform von Zufriedenheit, nämlich zu einem Frieden gekommen, ich benutze bewusst dieses Wortspiel zu Frieden, der mehr ist, als wir fassen können. Und trotzdem erleben wir ihn. Ein Friede, der allen Verstand übersteigt. Und der ihn uns deswegen gibt, weil wir Bewahrung brauchen in unserem Herzen, weil es da rund geht. Und in unseren Gedanken, in dem jeden Tag ein Kampf stattfindet. Das brauchen wir. Wir brauchen ihn, der uns all das schenkt und er tut es so gerne. Aber kommen müssen wir halt selber. Und eingangs hatten wir das erste Gebot sozusagen. Also ich meine jetzt nicht das erste Gebot, ihr kennt das erste Gebot aus diesen anderen vielen Geboten, die Gott noch gegeben hat, um uns ja Leitlinien zu geben, um uns zu beschützen voreinander, um unsere Befähigkeit unendlich entscheiden zu können, unbegrenzt, auf einem guten Pfad zu führen. Aber das Gebot, das er Adam und Eva gegeben hat, ist das eine. Und das letzte Gebot, ich nenne es jetzt so, ja, das neue Gebot, wie es im ersten Johannesbrief steht, das eigentlich ein altes ist, nennt es dort. Es ist das Gebot, dass ihr einander liebt, dass wir einander lieben. Und das Wort haben wir jetzt noch nicht so strapaziert, wir waren mehr bei der Selbstdisziplin. Aber was heißt das, dieses Lieben? Und wie können wir das überhaupt? Wie können wir das? Gleich wie der Vater mich liebt, also jetzt habe ich es hingeschrieben, sehr schön, Jesus spricht hier, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Wie hat Jesus diese Jünger, zu denen er hier spricht, also auch zu uns hier in der Überlieferung spricht, wie hat er sie geliebt? Er hat gesagt, keiner hat eine größere Liebe, als dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, hat er gesagt, wenn ihr tut, was ich euch sage. Wenn ihr das Gute tut, das ich euch sage. Ich sage euch nichts anderes als Gutes. Und darin lieben wir ihn. Und so liebe ich euch, wie er, der nur getan hat, was der Vater ihm gezeigt hat, den Vater geliebt hat. So ist die Liebe, die wir lieben und lernen können, die er uns schenkt durch diese neue Schöpfung, durch den Geist Gottes, ermöglicht er uns, so zu lieben. Und das Beispiel gibt er uns sich selbst. Die Beziehung, die er zum Vater hat, hatte als Mensch und die er hat als Gottes Sohn. Und in dieser Beziehung, die Beziehung, die Adam hatte ursprünglich, in die will er uns ja hineinführen, immer weiter. Wenn wir dieses Leben vorbei haben, weil Gott uns wieder von hier wegruft, wenn wir hier sterben, wenn die alte Natur endlich tot ist, die gefallene Natur, dann gibt es für die, die an Jesus glauben, die ihm nachgefolgt sind, die getan haben, was er ihnen gezeigt hat, was er uns sagt, mit seinen Geboten. Die werden das erleben. Ungetrübte Beziehung mit dem Schöpfer, mit dem Alleinguten. Ja, das ist das, was ich uns allen wünsche, dass wir das mehr begreifen und verstehen im Herzen. Und das ist das, was ich jetzt noch unseren Herrn bitten will. Himmlischer Vater, danke, dass du uns überhaupt gemacht hast, dass du dir das ausgedacht hast, dass du, der du auch heilig bist und einen Zorn hast gegen alle Sünde und alles Böse, deinen Zorn dann doch gereut hast, dass du die Menschen mit außer Noah alle durch eine Flut dahingerafft hast. Ja, wir wissen, du bist ein herrlicher, großer, heiliger Gott. Und ich bitte dich, dass wir das mehr begreifen und verstehen, weil wir uns dir zuwenden, weil wir von dir alles erwarten. Danke, dass du treu bist, dass du einfach Gedanken des Friedens und uns Zukunft und Frieden schenken willst, auch weiterhin eine Hoffnung gibst, dass du selbst, Herr Jesus, diese Hoffnung uns geworden bist. Danke dafür. Amen. Ja, und die Steigerungsform muss ich euch verraten von Selbstdisziplin ist Liebe, wie Gott sie, wie Jesus sie uns vorgelebt hat und uns ermöglicht.